Hallöchen, liebe Motorsportfreunde, und herzlich willkommen zum Podcast Hotlap, der MotoGP-Podcast. Heute sind wir natürlich wie immer zu zweit, denn ich habe den Felix an meiner Seite.
Ja, hallo, guten Morgen, guten Mittag nach dem Spielbergrennen. Heute ein bisschen später, leider auf den Mittwoch, aber da müssen wir jetzt mal alle durch.
Ja, gibt Schlimmeres, würde ich sagen, auf jeden Fall.
Klaro.
Es gibt ja vor allem auch am heutigen Mittwoch noch einige News, die ich jetzt gerade mitbekommen habe und gelesen habe, für auch nächste Saison. Das kann man ja alles noch erwähnen heute.
Hau raus.
Ja, der Saisonauftakt findet zum ersten Mal in Thailand statt.
In Thailand? Das habe ich gerade mitgekriegt. What the fuck?
Ja, das kam heute um 10.25 Uhr kam das raus.
Wo war denn dieses Jahr der Saisonauftakt?
Da schlägst du mich jetzt was.
War dann in Katar?
Der hat war in Katar, du hast recht, ja.
Ja, okay. Ja, krass, Thailand. Boah, aber wenn der Saisonauftakt wieder so gegen Mai stattfindet, im Mai in Thailand, habe ich auch schon Angenehmeres erlebt, glaube ich. Als da Motorrad zu fahren.
Ja, gell, oder? Ich meine, ich lese gerade, also seit 2018 fahrt die MotoGP dort. Er fiel halt aber auch aus während Corona natürlich. Gut, ich glaube, da ist alles ausgefallen in den asiatischen Ländern, egal mit dem Sport. Aber ja, ist interessant auf jeden Fall. Also, ist mal was anderes.
Ja, also, ich meine, das wird ja keine Strecke deshalb weg oder so, wie in der Formel 1, die dann einfach Strecken rausschmeißen.
Aber was mich wundert, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass Katar schon extrem viel Geld bezahlt, ne, eigentlich, um da Erster zu sein.
Das kann sein, aber ich weiß halt nicht, vielleicht gibt es ein anderes Sportevent, vielleicht Katar, überschneidet sich das dann mit Formel 1 vielleicht irgendwie so. Keine Ahnung.
Nee, eigentlich normalerweise nicht, oder? Also außer es steht dabei, wann das erste Rennwochenende findet vom 28. Februar bis zum 2. März meinen Geburtstag statt. Das ist die Frage, ne? Das ist relativ...
Das ist früh.
...mit Formel 1, glaube ich. Sehr, sehr früh. Ah, nee, Formel 1 zwei Wochen später in Australien. Gar kein Problem. Australien, Alter.
Ah, aber ich glaube, ich weiß, warum das. Die haben dieses Jahr die Tests, haben die alle in Katar gemacht und haben dann direkt das Rennen da auch gefahren, glaube ich. Und weil sie sich dann die Reise sparen konnten. Und ich denke, dass sie jetzt wahrscheinlich irgendwo in Thailand testen werden und wenn dann wahrscheinlich den Rennstart dann auch dort machen, dass sie wieder um die halbe Welt fliegen müssen. Aber das ist so eine Vermutung von mir. Das ist jetzt alles so...
Ich hätte sogar noch eine andere Vermutung.
Achtung.
Dass es vielleicht genau wie dieses Jahr ist, wie es zum Beispiel auch bei der Formel 1 war, weil der Ramadan da hinfällt und die das vorher machen wollen.
Ah, der gut.
Das war ja dieses Jahr auch der Fall, warum ja die Formel 1 samstags begonnen hat.
Das kann sein. Also...
Vielleicht gibt's ja auch wieder. Ja,
das Situation.
Am Ende ist es einfach nur das Geld.
Wir wissen, ja, das stimmt. Am Ende zählt nur das eine.
So sieht's aus. So, dann würde ich jetzt aber mal zum Red Bull Ring kommen, zum großen Preis von Österreich. Ja.
Deine Lieblingsstrecke, hä?
Ja, also eine meiner Lieblingsstrecken auf jeden Fall. Also egal, welche Rennserie. Selbst DTM ist eigentlich cool, weil die Strecke an sich halt einfach, sie ist schön gelegen. Jetzt, wo ich noch vor Ort war live dieses Jahr, nochmal eine Stufe geiler, alles.
Verständlich. Vielleicht muss man was zu der Strecke sagen. Also jeder, der die Strecke vielleicht jetzt, alle, die das Rennen gesehen haben, wissen es natürlich schon, alle, die jetzt von der Formel 1 dabei sind. Bei der MotoGP ist nach der ersten Kurve ist eine kleine Schikane eingebaut in die lange Gerade zur zweiten Kurve hin, weil es vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren gab es einen brutal schweren Sturz, wo die Kurve, die fahren den Berg hoch und dann geht es so leicht, ganz leicht nach links und dann die scharfe Rechtskurve. Und da hat ein Fahrer die Kurve nicht gekriegt und ist dann halt in die andere Kurve reingeflogen. Und hat halt beinahe 2 Leute noch mitgenommen. Um das jetzt so ein bisschen zu entschleunigen, haben sie da vorne eine kleine Schikane eingebaut, was eigentlich ganz cool war, wo man dann auch gesehen hat, dass da nochmal auf jeden Fall Angriffsfläche da war. Ob die dann genutzt worden ist oder nicht, da kommen wir dann, würde ich sagen, jetzt gleich drauf zu sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Was ich nur noch sagen kann dazu, also selbst, ich habe ja zu dem Zeitpunkt ja noch nicht MotoGP geschaut, habe das mit dem Unfall natürlich auch bei Social Media gesehen, das war schon heftig.
Mhm.
Also der ist halt sozusagen in Kurve 3 eigentlich auf der Strecke einfach quer drüber geflogen obwohl da gerade jeder vorbeigefahren ist, weißt du? Also das war schon wirklich eine sehr, sehr heikle Situation, das hätte sehr böse enden können. Da ist ja wirklich gar nichts passiert, ne?
Da ist gar nichts passiert.
Unglaublich, wie viel Glück wirklich. Also das ist echt krass, dass da nichts passiert ist. Ja, nichtsdestotrotz ist die Strecke trotzdem immer noch sehr, sehr gut für die MotoGP. Also
100%.
Nur weil jetzt halt die eine Gerade jetzt halt sozusagen in der Mitte abgeschnitten worden ist, ist es ja trotzdem, der Rest ist ja immer noch auch komplett gleich. Und vor allem ist es ja eine Schikane, die ist ja nicht unglaublich eng, sondern die ist ja schon ein bisschen breit, also das nimmt ja nicht komplettes Tempo raus. Also
Das
war schon eine gute Lösung auf jeden Fall. Safety first. Sowieso. Ja. Deswegen, eigentlich soweit ganz gut.
Ich würde gerade so sagen, wir werden heute nur das Rennen besprechen. Wir können vielleicht gerade mal, kann ich durchgehen, die Ergebnisse vom Sprint. Bagnaia Erster, Martin Zweiter, Espargaro Dritter und Bastianini Vierter und Marc Marquez ist gar nicht ins Ziel gekommen, der ist gestürzt. Dazu kann man sagen, dass dann quasi nach dem Sprintrennen war es dann so, dass Bagnaia und Martin beide mit 250 Punkten ins Rennen gegangen sind. Also das ist genau das eingetreten, was sich jeder Rennsportfan wünscht. Die zwei Topfahrer auf dem Topmotorrad punktgleich ins Rennen. Und ich denke, das wird uns jetzt auch bis zum Ende von der Saison begleiten. Und die sind dann in folgender Startaufstellung in den Grand Prix gegangen. Nämlich hatten wir Martin in der ersten Reihe ganz vorne, Bagnaia auf 2 und Marc Marquez auf 3. Und ich glaube, ich spreche für uns beide. Ich glaube, das war so eine Startaufstellung, die man sich eigentlich schon immer gewünscht hat. Einfach mal alle drei Topfahrer nebeneinander.
Ja, auf jeden Fall. Dann muss man halt gleich sagen, finde ich jetzt, um schon mal ein bisschen so die Segeln rauszunehmen, wie man so schön sagt. Leider war das aber dann nicht so ein Rennen, wie man sich erhofft hat von der Startaufstellung.
Fand ich ja, persönlich. Ja.
Also es war jetzt leider, jetzt, also es war jetzt, es war ein normales Rennen, war jetzt kein so übertriebenes, wie wir schon so häufig in dem Jahr gehabt hatten.
Ja.
Also das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Aber es gab natürlich wieder das Duell von Bagnaia und von Jorge Martin.
Mhm.
Die geben sich wirklich komplett in diesem Jahr. Mal ist der vorne, mal der andere. Man muss dann doch echt sagen, aber ja, ab der Mitte vom Rennen, da hat dann ja, Martin einfach den Kürzeren gezogen und hatte einfach keine Chance gegen die Ducati an dem Tag. Und Bagnaia konnte dann wirklich einfach mit über 3 Sekunden Vorsprung das Ding nach Hause fahren. Keine Fehler gemacht, perfekten Sonntag erwischt. Und hat jetzt dadurch halt auch wieder die Führung in der WM.
Ja. Ich glaube auch, also irgendwann war es dann auch so, dass Martin einfach das Risiko abgewogen hat. Er hat jetzt gedacht, so, okay, was lohnt sich das jetzt da hinterher zu fahren, mir die Reifen kaputt zu machen? Zum Schluss holt mich vielleicht noch Bastianini ein oder ich stürze im allerschlimmsten Fall. Und die Saison ist noch lang genug, es gibt noch genug Rennen und ich glaube, da hat er jetzt einfach mal seinen Kopf eingeschaltet. Das hat er jetzt häufig genug in der Saison nett gemacht, wo er es dann einfach tot gepusht hat und dann einfach gestürzt ist. Also
ja, im letzten Rennen zum Beispiel in Silverstone, der Sturz, wie unnötig war der.
Ja, 100%.
Gekostet hat. Und jetzt einfach mal die Punkte mitgenommen. Man weiß ja auch nie, in Bagnaia kann auch mal stürzen, oder es passiert mal was. Deswegen einfach mal die Punkte mitnehmen.
Genau. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die jetzt Martin durchgemacht hat. Schmerzlich die letzten paar Rennen. Mit Stürzen, mit DNFs und Positionsverlusten. Ich erinnere mich da an das Sachsenring, wo er gestürzt ist. Also manchmal ist auch ein zweiter Platz einfach mitnehmen und die Punkte einfach einsacken. Weil wäre er jetzt an den Ziel gekommen, weil er sich tot gepusht hätte, dann wäre er noch weiter weg gewesen im Endeffekt. Und von daher ist es eigentlich gar nicht schlecht.
Zu dem man nicht vergessen darf, es trennen die beiden gerade mal 5 Punkte. Ne? Also das ist ja nichts.
Ja,
das ist ja nichts.
Ja, das ist es.
Wenn er
das ist
gestürzt wäre, dann wären es halt wieder 25 Punkte und das wäre halt Quatsch.
Also 100%.
Sauber mitgenommen. Das Maximum einfach rausgeholt an dem Wochenende und gut ist. Also mehr gibt es ja auch dazu nicht zu sagen.
Auf jeden Fall.
Einfach an dem Tag keine Chance.
Nee, also Bagnaia ist, ich sag das jetzt in letzter Zeit, ich wiederhole mich da, er fährt einfach das Rennen clean runter, er nützt die Fehler von den anderen aus, er bietet selber nichts an, er fährt wie ein Uhrwerk seine Zeiten runter, wird immer schneller, habe ich das Gefühl, er kommt auch langsam diese Startschwierigkeiten mit seinem Motorrad, er kommt immer besser damit klar. Also, am Anfang war Martin so stark, wo ich gedacht habe, okay, da könnte es jetzt statt Zielsieg über die ganze Saison bringen. Aber momentan hat Bagnaia so ein Hoch, dass Martin jetzt einfach gucken muss, dieses Hoch zu überleben, dran zu bleiben. Ja. Und wenn Bagnaia wieder struggelt, dann muss er da sein.
Ja, richtig, 100%.
Ja. Wenn wir mal anfangen beim Start, gab es zwei wilde Aktionen. Einmal Morbidelli gegen Marquez. Kann man machen, muss man nicht. Ich habe leicht geweint, um ehrlich zu sein. Nein, Spaß, aber Morbidelli ist einfach mal gefühlt aus meiner Fanperspektive aus in Marquez reingefahren beim Start. Und deshalb ist Marquez dann auf einmal von 12, 13 nach der ersten Kurve gefahren. Beide mussten die erste Kurve lang gehen. Ich verstehe auch nicht ehrlich gesagt, warum Marquez so scheiße gestartet ist. Also der ist gefühlt stehen geblieben. Martin und Bagnaia sind einfach weggefahren. Da ist er auch selber schuld, aber dann ist Morbidelli halt einfach zu überhastet vor ihm rüber und dann haben sie sich auch berührt. Und ich habe das gar nicht während dem Rennen so mitgekriegt. Ich habe nur im Nachhinein einen Clip gesehen. Genau der gleiche Vorfall gab es auch einfach zwischen Quartararo und Pedro Acosta. Das ist mir während dem Start gar nicht aufgefallen. Die haben sich auch berührt einfach beim Start, wo ich gedacht habe, so what the fuck?
Das ist mir, glaube ich, auch gar nicht aufgefallen, ehrlich.
Ich habe das nur auf Twitter, habe ich so einen Clip gesehen, habe mir gedacht, so, hey, das habe ich gar nicht gesehen. Also wirklich ganz, ganz komisch.
Oh, okay.
Ja, und dann ging das Rennen so los und dann war ja eigentlich schon die Position eigentlich verteilt und es war klar, Marquez muss sich jetzt erstmal durch 8 oder 9 Fahrer durchdrücken, ja, um vorne anzugreifen, und Bagnaia und Martin haben ja Rennen vorne weggefahren. Also war es eigentlich aus der Perspektive ein relativ langweiliges Rennen. Martin hat einmal kurz noch Bagnaia überholt gehabt, aber dann wieder direkt in der nächsten Kurve zurück. Also das war eigentlich bis auf den Start, muss man jetzt auch mal so ehrlich sein, ein langweiliges Rennen, fand ich, weil einfach nicht so viel passiert ist.
Ja, natürlich. Ja gut, wenn die halt die Hauptregie halt aber auch nicht drauf eingeht, sag ich mal, dann
ja,
das halt häufig nicht mit.
Das ist ja. Und ich habe auch so das Gefühl gehabt, so das Rennen ist so irgendwie so, ich habe das geguckt, aber das ist einfach so an mir vorbei, so das war so rundherum. Ja, das ist einfach so, ja. Ansonsten muss man sagen, Platz 13 für Pedro Acosta, das war jetzt kein gutes Rennen, das war aber auch nach einem scheiß Start, und dann ist es, glaube ich, für so einen jungen Fahrer dann auch schwer, am Anfang, wenn man so aus seiner Konzentration geholt wird, dann wieder so reinzufinden.
Ja. Zudem auch die KTM an sich nicht gut ist.
Also das stimmt.
Nicht gut. Das kommt ja auch noch dazu.
Das stimmt.
Ja, und mit guten Starts, ne, kennt man sich auch mit Marc Marquez aus am Sonntag. War auch wieder Weltklasse der Start.
Ja, das war Katastrophe. Dann Jack Miller, mit der KTM gestürzt. Ich weiß noch, der ist hinterm Binder gefahren oder vorm Binder.
Ja.
Und hat sich dann mal lang gemacht. Ich glaube, das war sogar in dieser neu angelegten, wie nennt man es, mit Serpentine. Helf mir.
Die was?
Die neu angelegte mit Serpentine. Schikane? Nee, doch.
Also du meinst jetzt den, also die Schikane da auf.
Ja, Schikane. Ja, genau, das Wort habe ich gesucht. Ich weiß nicht, wie es heißt. Okay, der hat sich, glaube ich, da lang gemacht. Und wo Kommentator, ich weiß jetzt nicht, wo ihr die Rennen guckt, aber ich habe es auf Sky geguckt, wo der Kommentator ja ganz wild war, war Pradl, der gefühlt das ganze Rennen einfach vorm Zarco gefahren ist. Und dann zum Schluss hat Zarco ihn dann halt noch überholt. Oder ich kann mir vorstellen, dass es da so eine Anweisung gab, dass der Pradl dann als letztes ins Ziel fährt. Aber was bei Honda los ist, das ist wirklich bodenlos. Ich meine, die beste Honda,
aber
Nakagami auf 14. Pah.
Wir müssen es aber auch wirklich mal sagen, es ist wirklich krass. Es gab ja auch also keinen Yamaha-Punkt an dem Wochenende. Also Quartararo hat auch keinen Punkt geholt. Das ist ja für die auch ein Desaster. Also das hatte er schon jetzt ewig nicht mehr.
Mhm.
Und die haben ja eigentlich, also und das Gegenstück dazu ist ja Honda, die haben ja 9 Motor anscheinend drin gehabt an dem Wochenende.
Mhm.
Ja gut, da war gefühlt noch langsamer.
Naja.
Irgendwas, die zwei Teams, ich weiß nicht, oder die zwei Hersteller, sei es mal schwierig. Das passt ein bisschen im Dunkeln rum.
Ja, vor allem, ich glaube, wir haben es am Anfang der Saison, haben wir es gesagt, dass eigentlich das neue Reglement mit diesen zusätzlichen Testungen, mit den Bikes und mit den Fahrern, das
ja, ja,
eigentlich ermöglichen sollte, dass die Teams, die hinten rumfahren, schneller aufholen können, aber da tut sich einfach gar nichts. Also entweder arbeiten die im Hintergrund schon am Bike fürs nächste Jahr und haben das einfach abgeschenkt, weil da tut sich wirklich 0,0. das ist schon irgendwie beängstigend. Auch für, vor allem, ich meine, Zarco war ehemaliger Weltmeister, Juan Mir ehemaliger Weltmeister. Also das sind ja, auf den Motorrädern sitzen ja schon jetzt keine Net Rookies, die keine Ahnung vom Motorradfahren haben drauf, sondern das sind ja alles Top-Profis und ehemalige Weltmeister teilweise. Von daher ist es einfach traurig eigentlich. Weil ich finde es jetzt so cool, wenn man über die Formel 1, bin ich jetzt nicht so der Profi, aber wenn man so drüber redet, so da, du hast jetzt McLaren, du hast Mercedes, die auf einmal wieder back sind, du hast Ferrari, du hast so ganz verschiedene Hersteller, sage ich jetzt mal, und auch deine Kundenteams dazu, und jetzt in der MotoGP hast du halt einen geilen Kampf an der Spitze, aber es ist halt nur Ducati. Es ist ja, nur Ducati. Ja,
es ist leider wirklich so, ja. Also wenn man sich jetzt auch anschaut, das Ergebnis jetzt vom Österreich Grand Prix auf den ersten vier Plätzen, nur Ducati halt.
Ja. Und dann kannst du ja auch sagen, dass so, du hast noch KTM und Aprilia, aber da hast du eigentlich auch nur Vinales oder Espargaro. So, und dann hast du Brad Binder, der ab und zu mal mit vorne reinfährt, oder Pedro Acosta, und dann hört es halt auch schon auf. Und das sind halt auch schon die Ausnahmefahrer. Also das ist schon, es ist schon, was so die Motorradhersteller angeht, ziemlich einseitig. Deshalb, vielleicht gibt's ja jetzt dann jetzt gegen Ende von der Saison auch was Neues zu BMW. Vielleicht gehen die ja nochmal jetzt wieder mit rein und feuern das Ganze an. Ja, aber deshalb bleiben wir halt bei den Fahrer, und es gibt einfach eine Fahrer. Weltmeisterschaft, die, glaube ich, so eng war wie in der MotoGP schon ewig nimmer.
Ja, die, also das auf jeden Fall, ja. Da ist das genau der Unterschied. Also das ist wirklich genau das, also andersrum, wie wenn es um die Team geht. Also ja. Fahrer und Team ist komplett unterschiedlich dieses Jahr. Aber wie knapp wirklich die WM ist, boah, also das ist schon überragend. Das muss man einfach mal sagen, zwischen den beiden.
Jetzt hat Francesco Bagnaia 275 Punkte, Jorge Martin 270, Bastianini 214, Marc Marquez 192. Und dann kommt ein großer Sprung zu Vinales mit 139. Das ist schon krass. Das ist schon heftig. Aber da kommen jetzt auch noch einige. Ich glaube, die fahren jetzt am kommenden Wochenende in der Aragon.
Nee, und noch nicht an dem Wochenende, glaube ich. Am 1. September, in einer Woche dann.
Ah, ja. Also das nächste Rennwochenende, meine ich.
Ja, genau.
Teamwertung. Ah, das, guck mal, jetzt. Teamwertung. Klasbergs Team ist auf 1. Dann Pramac und dann Cressini. Dann das Aprilia-Werksteam. Dann VR46. Das ist das Team von De Rossi. Ja. KTM. Krass. Herstellerwertung. Oh Gott, will ich mir das angucken. 128 Punkte. Ducati hat 289. Junge, was? 28 Punkte zu 289.
Das ist krass. Also das ist halt, das ist ja nicht mal, also das ist ja nicht mal eine andere Liga. Das ist ja, also das ist eine andere Klasse.
Das ist keine Ahnung, das ist wie MotoGP gegen Motor 3.
Ja, das ist wirklich krass. Also da. Und es ist jetzt nicht so, dass Honda klein ist, ne? Also
nein,
traurig.
Eben.
Die müssen wirklich schauen, damit es jetzt langsam ja in die Spute kommt, dass das mal funktioniert.
Wenn wir das mal kurz durchgehen, Ducati 389, dann kommt Aprilia 208. Das ist schon ein Riesensprung. Dann KTM 194 und dann Yamaha mit 53 und Honda mit 28. Junge, Ducati hat fast doppelt so viel Punkte wie der Zweite. Ach du Kacke. Ja. Das ist krank. Das ist krank. Vor allem jetzt fahren wir nächstes Wochenende in Aragon, in Spanien. Mhm. Ich sag's wie jedes Wochenende. Das wird ein glorreicher Tag für den Marc Marquez.
Ja, denkst du wirklich, oder ist da nur Hoffnung?
Oder? Das ist einfach die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass er dieses Jahr noch einen Rennsieg holt.
Das ist korrekt, ja.
Ja, ich weiß es nicht.
Geht ja noch eine Weile.
Ja.
Aber ich bin halt ehrlich, ich glaube, also ich weiß nicht, ich finde, der fährt auch noch zu unkonstant. Alleine das wieder am Start, warum passiert ihm sowas? Ich verstehe das nicht. Das
ja.
Ist unkonstant einfach.
Ich sag dir, was ist, das ist einfach der Lando Norris in der MotoGP.
Ja, ist wirklich so. In diesem Jahr schon, also auf jeden Fall, ja. korrekt. Wenn es drauf ankommt, dann sind leider Fehler da.
Ja, ja. Aber ich meine, jetzt auch ins für, wenn man jetzt mal einen Blick in die Zukunft wirft, ich habe ein Interview gelesen mit Banyaya und dann hat Banyaya gesagt, es gibt nur zwei Ausgänge für das Team im nächsten Jahr. Entweder das funktioniert mit Marc Marquez, die beiden.
Oder es kracht komplett. Ja,
oder es kracht komplett. Also ja, ich bin wirklich gespannt, was da los sein wird.
Ja, ich bin auch ehrlich, also generell, wenn man sich das auch anschaut, also niemand glaubt wirklich an Harmonie dann nächstes Jahr. Ich glaube, das ist wirklich, also schwierig.
Ich glaube, also du hast halt zwei absolute Alpha-Fahrer da in einem Max-Team sitzen und im Idealfall, also wenn ich jetzt Leiter von dem ganzen Projekt wäre, würde ich sagen, du teilst das Werksteam einfach auf in zwei und lässt quasi zwei einzelne Teams draus machen und lässt die gegeneinander fahren. Aber dann hast du aber auch so,
also wenn, der TV-Experte von Servus TV, da wurde auch drauf angesprochen, der Alex Hoffmann.
Ja.
Und der hat sich gesagt, Hoffmann kann sich gut vorstellen, dass wir Zustände wie bei Valentino Rossi und Jorge Lorenzo bei Yamaha oder Ayrton Senna und Alan Prost bei McLaren in der Formel 1 sehen nächstes Jahr.
Ja, okay.
Und ehrlich, das kann wirklich passieren. Also ich glaube auch, das könnte, ich weiß nicht, wenn die einmal stürzen, dann ist vorbei.
Ja, vor allem, also ich meine, wem willst du denn jetzt sagen, ja okay, es ist jetzt eng um die Weltmeisterschaft, Marquez, lass Banyaya vorbei, also das macht er doch nicht. Oder umgekehrt, Banyaya macht doch keinen Platz für einen Marquez, also das passiert ja nicht.
Ja.
Ah, ich bin wirklich mal gespannt. Ich bin wirklich mal gespannt. Naja, irgendwie müssen sie den Weg finden, dass das Ganze funktioniert. Da ist auch, glaube ich, ganz schön viel Moderationsskills gefragt von der Führung. Weil das Schlimme ist, wenn das jetzt in einem Honda-Team wäre, würde ich sagen, ja, okay, die haben es probiert und es hat halt nicht geklappt. Aber die Fallhöhe, die das Ducati-Werksteam mit sich bringt, wenn du jetzt den Weltmeister stellst, wahrscheinlich mit Banyaya oder halt Martin, und dann den dritten noch hast, also die Fallhöhe ist ja eine ganz, ganz andere. Crazy, crazy.
Ja, ich wollte gerade sagen, also die Gefahr, dass das wirklich ja zu explosiv ist, jetzt da intern, die ist auf jeden Fall mehr als gegeben. Also komplett.
Tja.
Und ja, da bin ich mal wirklich gespannt, ob sich das ausmacht. Was man auch sagen muss, klar, man hatte jetzt am Wochenende mit Binder auf Platz 5 eine KTM. KTM ist natürlich halt ja, auf dem Red Bull Ring natürlich auch Sponsor.
Mhm.
Das ist ja logisch, ne? Das gehört ja alles zusammen so ein wenig, ein bisschen. Nur muss man, ich weiß nicht, ich habe das halt das Wochenende nur am Sonntag verfolgt. Und anscheinend war es ganz, ganz schlimm von den Zuschauerzahlen her. Anscheinend gab es noch nie, dass so wenige dort auf dem Spielberg waren, was echt verwunderlich ist, weil wenn man überlegt, Spielberg ist ja so gut gelegen, ne? Du hast Deutschland in der Nähe, Schweiz, Österreich, Italien, Tschechien, alles ist ja relativ nah.
Mhm.
Und es waren alleine am Sonntag nur 67.000 Menschen an der Strecke und alleine letztes Jahr waren es fast 95.000.
Boah, das ist hart. Ein
heftiger Rückgang.
Das ist hart. Ein
Rückgang, ja, ja.
Vor allem, wenn ich jetzt mal gucke, beim Sprint, ja, Lufttemperatur 30 Grad, vielleicht haben sich viele gedacht, boah, das ist mir zu heiß, aber gut, ich meine, als wir am Sachsenring waren, war es auch abartig, aber das ist jetzt eigentlich kein großer Grund. Ich weiß nicht, vielleicht waren die Tickets zu teuer, ich kann es ja nicht sagen. Warum das jetzt so schlecht besucht war.
Man hatte ja erst in einem Rennen vor ein paar Wochen, wo sie in Spanien waren, ja irgendwie Rekorden alles gebrochen.
Ja.
Und selbst beim Sachsenring bei uns war ja extrem viel los. Da waren ja, keine Ahnung, 200.000 oder 300.000 an dem Wochenende.
Ja.
Schon grob, ja. Weil freitags waren anscheinend die Tribünen komplett leer. Also ich glaube, so viel war an dem Wochenende nicht dort.
Heftig. Hart. Hast du was, findet man jetzt mittlerweile eigentlich was zu deiner Lieblingsstatistik?
Zu den Einschaltquoten?
Ja.
Da habe ich geguckt, aber es sind vom Sonntag leider keine von Sky veröffentlicht worden zu diesen Zahlen.
Ah, schade.
Leider. Ja, da gibt es leider keine. Es gibt nur Zahlen am Sonntag von, was gab's denn da? Sport in Zahlen. Toll, der Ironman Germany, weißt du?
Das ist ja. Ja, wollen rein.
Ja. Aber leider keine von Sky, schade.
Hat DTM auch so eine coole Serie einfach kaputt gemacht worden?
Ist halt eine einfache GT3-Rennserie jetzt mittlerweile.
Das ist es halt.
Wenn ich mir überlege, also ich habe es jetzt auch nicht geguckt, aber wenn ich mir überlege, die sind anscheinend auf dem Nürburgring gefahren. Das ist ja eigentlich die Strecke bei uns in Deutschland. Und es haben 380.000 Leute das Rennen geguckt.
Im Fernsehen?
Ich weiß ja nicht. Ja, ja. Schwierig. Und das kommt ja auf Sat 1 oder so. Das ist ja noch Free TV. Ist auch schwierig.
Ach, du Scheiße.
Ja, der krass gewaltig. Ja, ja.
Ja, einfach einstampfen, das ganze Ding, und das Geld nehmen und einfach in die Formel 1 stecken von Audi und BMW, steigt einfach in den MotoGP ein. So nämlich.
Aber ist es wirklich safe, dass BMW im
MotoGP... Nein. Safe ist da gar nichts. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich meine, das kriegst du einen Motorradhersteller. Wird sich anbieten, aber ich meine, BMW war da schon immer so, was diesen spitzen Motorsport angeht. In der neueren Zeit, in den letzten 10, 20 Jahren. Ein bisschen knauserig, würde ich sagen. Aber das ist halt die größte Bühne, sagen wir es mal so, wie es ist. Kein Wunder, will Audi wieder in die Formel 1, und das sollte auch für BMWs Ziel sein, wieder in die MotoGP zu kommen, weil wenn du jetzt mal rausguckst und wenn du selber mal rumfährst hier bei uns durch die Pfalz, dann jedes dritte Motorrad oder jedes vierte Motorrad ist eine BMW. Und dann meistens also der GS, und die grüßen nicht zurück.
Habe ich nebenbei auch mal ein bisschen nachgeschaut und so. Das wäre aber sowieso frühestens ab 27, weil da ja das neue Reglement
dann... Ja, kommt. Ja, ja. Aber da muss man einfach mal abwarten, was passiert.
Wäre cool auf jeden Fall. Wann waren die das letzte Mal in der MotoGP?
Boah, waren die überhaupt schon in der MotoGP? Da fragst du mich jetzt was. Man hört jetzt wieder schön meine Tastatur, glaube ich.
Ich weiß nicht.
Nee, anscheinend, ich sehe hier gerade war nicht.
Die fahren nur in der Super, in der World
Superbike.
Superbike, ne? Ja.
Aber da dominieren sie auch alles auseinander. Also das ist schon hart. Da nehmen die alles hops. Gut. Würde ich sagen, haben wir doch eine gute Folge, oder?
Ja, was ist denn der Unterschied von dem Superbike-Ding zu MotoGP? Was ist denn da der Unterschied?
Reglement, also Superbike kannst du dir vorstellen, das sind die Spitzenmotorräder von BMW, die S1000 Doppel-R, und die ist relativ Serie, die fahren quasi wie mit Serienmotorrädern auf der Rennstrecke. Mhm. Und zu dem MotoGP, ich weiß nicht, was da die Rundenzeiten sind, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon so 6-7 Sekunden sind, 8 Sekunden, die dann fehlen. Okay. Das sind halt Straßenmotorräder. Und beim Superbike ist es, glaube ich, auch so, zerreißt mich jetzt nicht, aber ich glaube, da fahren jetzt sogar relativ viele Fahrer aus der Türkei mit. Da ist ein relativ großer Markt aufgegangen, und BMW hat jetzt ihren Topfahrer im Superbike, ist glaube ich sogar ein Türke. Aber das weiß ich jetzt nicht gerade. Ja, finde ich das.
Das ist cool, ja.
Motorrad. Sehe ich das irgendwo?
Also, tatsächlich sind die Sekunden, also Unterschiede, ne? Pole-Zeiten von 23, da in Assen war der MotoGP 2 Sekunden schneller. In Barcelona auch 2 Sekunden. Und in Portimao 2,5 Sekunden schneller als Superbike. Also da ist gar nicht mal so übertrieben viel.
Ja. Also keine Ahnung, ich habe jetzt mal gerade geguckt. Superbike, wie viel hast du gesagt, ist der Unterschied?
Ja, sag mal 2 bis 2,5 Sekunden.
Ja, okay, das gilt ja. Weil der Toprak Razzigoglu, das ist der WM-Führende im Superbike, der hat 365 Punkte und der nächste hat 273. Also.
Ah, okay. Ja, ja.
Der ist schon gut weit vorne mit dabei. Ja. Cool. Superbike ist halt in dem Sinne eigentlich fast spannender wie die MotoGP, weil du halt, da kommt es halt aufs Fahren drauf an. Die fahren halt alle faktisch auf dem gleichen Motorrad.
Ja. Anscheinend war die Bremse am Limit bei der Aprilia, ne? Die Aerodynamik von dem Bike hat anscheinend Probleme gemacht mit der Bremse, weil alles zu eng aneinander gebaut worden ist. Deswegen war Espargaro, und wir hatten die ganz schwierige, also hatten die halt sehr, sehr schwierig, die Aprilia am Sonntag. Weil im Vergleich zum Grand Prix in Silverstone, da waren ja die viel, viel besser.
Mhm.
Weil es da viel, viel kühler war. Aber bei höheren Temperaturen anscheinend haben die ein großes Problem, deswegen müssen sie das umbauen. Das ist natürlich auch stark.
Ja, dass es halt erst dann auffällt, ist halt irgendwie wild. Denke ich mir dann immer.
Ja.
Also eigentlich Thermik.
Ich weiß ja nicht, wenn du solche Sachen halt testest, ne, ich weiß ja nicht immer, welchen Voraussetzungen du das testest und ob das dann alles funktioniert und
Ja, aber das ist doch was, keine Ahnung, das lässt du doch über ein Computerprogramm laufen und siehst dann die thermische Ausdehnung von so einer Bremse oder sowas. Keine Ahnung, ich habe keinen Plan.
Ich meine, der Formel 1 Ferrari, Medien-Updates, die springen dann. Die müssen ja, es wird ja auch eine MotoGP sein, wenn du ja, ich weiß halt nicht, das Problem ist halt, du kannst alles simulieren, du hast Daten und alles, aber halt, wenn dein Gerät auf der Straße ist, auf der Strecke, ist es halt was anderes. Und ich glaube, dass viele da, ne, einfach das vielleicht unterschätzen oder irgendwas falsch machen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man stellt sich das so einfach vor, yo, man macht jetzt das Bike oder das Auto in den Windkanal, dann sieht man schon aerodynamisch, oh ja, das könnte so und so funktionieren, dann klatscht man die Teile drauf und denkt sich dann, oh fuck, irgendwie funktioniert es nicht. So einfach ist es halt einfach nicht.
Ja, stimmt schon. Ich finde, ein Ferrari-Argument ist ziemlich belastungsfähig.
Geil, das ist gut, oder?
Bei Ferrari funktioniert nämlich nichts.
Ja, abwarten, die bringen neuen Unterboot.
Ja.
Ja, sowieso.
Oh Gott.
Gut. War eine gute Folge, wieder schön eine halbe Stunde geklappelt. Ja, passt doch.
Passt.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann in eineinhalb Wochen circa nach dem Grand Prix aus Spanien. Der dritte jetzt schon in diesem Jahr, ne? Aus Spanien, ne?
Ja, Aragon jetzt.
Ja, genau. So, da haben wir sogar, wenn ich das gerade richtig sehe, ein Doubleheader haben wir sogar. Aragon und dann San Marino. Und dann wäre Indien gewesen, aber das ist ja ausgefallen.
Schade, deine Lieblingsstrecke, oder ich sag's dir, jeder Strecke, deine Lieblingsstrecke, aber da hatten wir es ja schon mal drüber in Indien, mit den Kreisen vom Vettel.
Ja, sehr traurig.
Sad.
Sehr, sehr traurig. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in alter Frische in einer Woche wieder. Ciao, ciao.
Ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.